Welchen Sinn hat das Leben, wenn dir ein Kind aus dem Herzen geschnitten wird? Diese Frage stellt Friedrich Arni in seinem neuen Roman mit dem Titel Ermordung des Glücks. Das Glück wird ermordet, als der 11-jährige Lennart nicht nach Hause kommt und einen Monat später als Mordopfer aufgefunden wird. Ex-Kommissar Jakob Frank überbringt den Eltern die schrecklichste aller Nachrichten. Der Autor Friedrich Arni ist jetzt bei uns. Guten Tag, Herr Arni.
Guten Tag.
Kommissar Jakob Frank, wir kennen ihn aus Ihren vorherigen Romanen, ist pensioniert. Trotzdem wird er gerufen, um der Mutter die schlimmste aller Nachrichten zu überbringen, dass ihr Sohn ermordet wurde. Warum tut Jakob Frank sich das eigentlich an? Warum genießt er nicht sein Rentnerdasein?
Er ist offensichtlich ein unruhiger Geist. Also Jakob Frank war ja schon zu seiner Dienstzeit jemand, der zu den Hinterbliebenen ging, um ihnen eine schlimme Nachricht zu hinterbringen, meist die des Todes eines Angehörigen. Er kann das nicht beenden mit seiner Pension und hat auch in diesem Fall, als der 11-jährige Lennart verschwunden ist, von Anfang an Kontakt zu seinen Ex-Kollegen, und als dann die trostlose Nachricht kommt, nimmt er es auf sich, diese der Mutter zu überbringen, und in dem Moment weiß er, er wird diesen Fall nicht verlassen, bevor er geklärt ist.
Aber trotzdem, warum macht er das? Ist er da wie ein Priester, der auch nach der Pensionierung sein Priesterkleid nicht einfach an den Nagel hängen kann?
Er kann nicht aufhören, mitzuempfinden und mitzuleiden, so stelle ich ihn mir vor. Er ist jemand, der seinen Job als Kriminalist nicht nur als Dienst sah, als jemand, der von Staats wegen Verbrechen aufklärt, sondern er hatte immer Anteil an dem, was Verbrechen ausrichten in Familien. Und das ist eine Menschensicht, die natürlich mit dem Tag der Pensionierung nicht aufhört.
Nun wird es ihm leichter fallen, vielleicht leichter fallen, die Familien zu trösten, wenn er sehr streng gläubig wäre. Ist er aber eigentlich gar nicht. Also Ihr pensionierter Kommissar ist nicht besonders gläubig, um das mal so zu sagen. Doch das gewaltsame Ende eines Menschen versetzte ihn in eine abrahamitische Gottesfürchtigkeit. Das schreiben Sie über Ihren Kommissar Jakob Frank in Ihrem Roman. Was meinen Sie damit?
Ja, wenn ich das immer wüsste, was ich so meine. Also ich bin ja sehr katholisch sozialisiert worden. Und das hat Spuren hinterlassen, wie ich späterhin immer wieder feststellen musste, wenn ich was geschrieben habe oder wenn ich über Dinge nachdenke, einfach in die Welt schaue und mir die Menschen so anschaue. Also da gibt es offensichtlich Prägungen, die immer wieder durchkommen, und auch beim Schreiben. Auch wenn ich über jemanden schreibe, der eigentlich nicht besonders gottgläubig ist und ein Kirchengänger und seine Zeit damit verbringt, über Gott nachzudenken. Auch da kommt dann meine, also des Autors, Sicht durch, und ich kann auch nicht anders, als so auf die Figuren zu schauen. So wie Frank auf die Menschen schaut, mit denen er es zu tun hat. Mein Blick auf die Figuren ist wahrscheinlich immer geprägt von der Suche nach einer Versöhnung und gleichzeitig geprägt von Zorn, von dem Unverständnis, warum schlimme Dinge passieren.
Und das hat was Alttestamentarisches. Also einmal schicksalsergeben zu sein, wie im Alten Testament zornig zu sein, aber doch nie den Faden ganz abreißen zu lassen zu Gott. Ist das mit abrahamitisch gemeint?
Ja, so sehe ich das. Ich habe ja schon in meinem letzten Roman Nackter Mann, der brennt, auch dieses Thema und dieses Bild auch von Abraham benutzt. Und wahrscheinlich beschäftigt mich das, je älter ich werde. Und habe jetzt diese Figur Jakob Frank, der vor einem Tatort steht und nicht begreifen kann, warum dort ein Verbrechen geschehen ist. Er kann es nach wie vor nicht begreifen. Und diese Form des Nicht-Begreifen-Könnens hat für mich was Abrahamitisches, obwohl es nicht übereinstimmt mit dem Verhalten Abrahams im Alten Testament. Aber für mich, ich habe es umgewertet. Ich glaube, Abraham ist für mich eine andere Figur geworden im Laufe der Jahrzehnte.
Jakob Frank wird ja von diesem Fall besonders hart angefasst. Also das trifft ihn besonders. An einer Stelle im Verlauf des Romans nennen Sie sogar ihn einen verstoßenen Apostel. Wie ein verstoßener Apostel steht er da, ist verstoßen, aber er wartet in dieser Szene. Er wartet, also er hat die Hoffnung gar nicht aufgegeben, und er wartet, und es passiert dann ja auch tatsächlich etwas.
Er kommt da wirklich in so religiöse Gefilde hinein. Das ist sehr seltsam für den Jakob Frank, aber wahrscheinlich hat es in diesem Fall auch was damit zu tun, dass es ja auch eine Backstory von ihm gibt. Also es gibt einen Verlust in der Kindheit, der plötzlich wieder hochkommt, von dem er glaubt, er hätte ihn überwunden. Und das hängt mit seiner Schwester zusammen. Da kommen also alte Wunden, brechen auf. Und das führt ihn dann, glaube ich, schon auch wieder in eine Art Gottesfürchtigkeit und Gotteszornigkeit auch hinein.
Und das geht noch weiter. In Ihrem Buch finden sich Szenen, so habe ich das beim Lesen empfunden, die fast der Liturgie einer katholischen Messe nahe kommen. Da heißt es, fast wie bei der katholischen Wandlung, nachdem er gegessen und getrunken hatte, bekreuzigte er sich, faltete die Hände auf dem Tisch und schloss die Augen. Das ist nah dran an der katholischen Messe, oder?
Ja, das ist eigentlich, wenn man es so hört, sehr nah dran und sehr interessant, weil ich gar nicht darüber lang nachdenken muss, sowas zu schreiben oder diese Figur sich so verhalten zu lassen in so einem Moment. Das ist sehr interessant und das beschäftigt mich, weil ich eigentlich auch dachte, ich bin von diesen alten Ritualen weg und kann sie einordnen und die liegen irgendwo gut aufgehoben, gut verpackt. Aber das scheint nicht so zu sein. Also ich glaube, ich bin da noch etwas anderem auf der Spur, von dem ich noch nicht genau weiß, was es ist.
Die Worte der Wandlung sind ja auch wie ein Gedicht. Das ist ein bestimmter Klang. Und diesen Klang findet man in den Sätzen, die ich gerade zitiert habe, ja auch wieder. Es geht in Ihrem Buch ja auch um die Frage aller Fragen, um die Theodizee-Frage, um die Frage, wie kann Gott schlimmstes Leid in der Welt zulassen? Und um einen Eindruck zu bekommen, mögen Sie uns eine Stelle aus Ihrem Buch vorlesen.
Dieses Leben, sagte er in den geschwärzten Himmel hinauf, hat keinen Sinn mehr, wenn dir ein Kind aus dem Herzen geschnitten wird. Verstehst du das? Jedes Kind, das auf die Welt kommt, hat das Recht zu leben. Und du nimmst ihm das Recht weg. Wieso? Wer gibt dir das Recht dazu? Behalt das Kind dann doch gleich bei dir. Wieso sind wir Spielzeug? Ich will kein Spielzeug sein. Meine Schwester Tanja auch nicht. Kennst du meine Schwester Tanja? Das ist eine schöne Frau gewesen. Soll ich dir was verraten? Ich verrate dir was, weil heute Sonntag ist, die Glocken läuten, die Leute sich bekreuzigen und so tun, als wären sie heilig. Hör zu, ich glaube schon lang nicht mehr an dich, nicht erst seit du Lenny ermordet hast. Schon als mein Schulfreund Jockel gestorben ist, habe ich nicht mehr an dich geglaubt. Vielleicht erinnerst du dich, er wurde von einem Motorrad überfahren. Der Jockel war mit seinem Fahrrad auf dem Heimweg. Da raste der Biker durch die Lindwurmstraße, fegte ihn vom Asphalt, schleuderte ihn gegen einen Baum. Er war auf der Stelle tot, sagte der Arzt. Ob das stimmt, weiß kein Mensch. Und als die Evelyn an Leukämie gestorben ist, habe ich gewusst, dass der Pfarrer uns alle immer angelogen hat. Da sitzt niemand im Tabernakel und passt auf uns auf. Oder was weiß ich, wo dieser Heiland angeblich haust. Evelyn war 8 Jahre alt. Und das war alles an Leben, was ihr zustand, ja? Und als unser Vater plötzlich umgekippt und nicht mehr aufgewacht ist, funktioniert so dein System? Nein, du hast kein System. Alles Willkür. Antworten kriegt man nicht von dir. War immer schon so. Eine Mutter heult sich die Augen aus dem Kopf. Kriegt sie neue von dir? Heute ist Sonntag und ich habe mich nicht bekreuzigt. Ich habe mich betrunken, noch dazu auf fremde Kosten. Hab von Lenny erzählt. Lennart heißt er in Wahrheit. Du kanntest ihn. Du hast ihn erschlagen. Deswegen findet niemand den Täter. Wenn du den Mumm hättest, runterzukommen und dich vor mich hinzustellen, würde ich mein vom Großvater geerbtes Rasierwässer mit dem Perlenmuttgriff und der Gratkopfklinge holen und dich rasieren und dir die Kopfhaut abziehen und die Schädeldecke, um zu schauen, was drin ist. Dann schrie Hofmeister, aber du traust dich nicht.
Das ist eine Gottesanfechtung. Da ist jemand sehr zornig. Gott wird herausgefordert. Gott ist aber ein Feigling, weil er sich den Fragen der verzweifelten Menschen nicht stellt?
Das ist natürlich eine uralte Thematik und eine uralte Situation, dass jemand, der so einen Schmerz erlitten hat, also sein Neffe ist tot aufgefunden worden und er kann es überhaupt nicht begreifen. Und jetzt ist auch noch Sonntag und er ist auch noch etwas angetrunken. Und er kommt von einem sehr intensiven Gespräch mit dem Kommissar, mit Jakob Frank, nach Hause zurück. Und er ist aufgewühlt Und er schreit in den Himmel hinauf. Und das ist etwas, was ich sehr gut kenne und was ich, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie oft, hunderte Male beobachtet habe bei Menschen, die mit einem Schmerz umgehen müssen und ihn hinausschreien in den Himmel.
Das ist eine Phase, mit dem Schmerz umzugehen. Viele Menschen verharren auch in dieser Phase. Die große Frage, die sich anschließt, ist aber natürlich, gibt es Trost? Von Erlösung mag man ja gar nicht sprechen. Ihr Roman ist natürlich, dass man jetzt keinen falschen Eindruck bekommt, ist natürlich auch ein Krimi. Die Suche nach dem Mörder ist der Dreh- und Angelpunkt. Aber der Mörder ist Gott, oder?
Na, der Mörder ist Gott in den Augen vielleicht der einen oder anderen Figur. Der Mörder ist immer ein Mensch. Und das ist ja natürlich vollkommen notwendig, dass man diesen Menschen sucht und hoffentlich findet, der für das Verbrechen verantwortlich ist. Aber man fühlt ja weiter. Man fühlt ja über den Schmerz, den subjektiven und objektiv beweisbaren Schmerz hinaus. Man sagt, gut, es wird wohl draußen ein Mensch rumlaufen, der wird dieses Verbrechen begangen haben. Aber warum hat er es begangen? Und warum lässt Gott sowas zu? Oder warum lässt überhaupt die Natur sowas zu? Warum sind wir Menschen so? Das ist die ewige Frage und die natürlich in solchen Notsituationen, die ich dann auch stelle und beschreibe.
Vielleicht dürfen wir so viel verraten, dass es am Ende Ihres Romans natürlich auch einen Mörder gibt, einen Menschen. Aber trotzdem scheint alles eine Verkettung vieler unseliger Zufälle in dem Fall, die zu dem Drama führen. Da ist also nichts geplant und gewollt. Da ist wieder das Leben in seiner ganzen Schicksalsschwärze. Wir ziehen nicht die Fäden, oder?
Das ist natürlich auch so eine Urfrage, ja, ob wir die Fäden ziehen, wir Menschen, oder ob es jemand anderen gibt, der uns an den Fäden zieht. Ich weiß es nicht. Ich glaube schon, dass es etwas gibt, sei es die Natur, sei es Gott, das weit, weit über uns ist und dem wir auch ausgeliefert sind.
Aber was können wir machen? Wir können uns zumindest die Abläufe anschauen. Wir können die Zufälle wie Puzzleteile sortieren, uns ein Bild machen, warum etwas passiert ist. Das geschieht ja auch in Ihren Krimis. Und wie es passiert ist. Tröstet uns das, obwohl es ja nichts ändert?
Es bleibt uns nichts anderes übrig, als von dem Ergebnis einer Ermittlung getröstet zu sein, wenn dann ein Mörder gefunden wird. Es bleibt uns nichts anderes übrig, das muss uns irgendwie trösten. Damit ist der Schmerz noch nicht bewältigt. Das ist wiederum eine ganz andere Aufgabe, der wir uns stellen und die uns viel länger wahrscheinlich beschäftigen wird, als jetzt die Erleichterung darüber, dass man weiß, wer was wann getan hat.
Und Ihr Kommissar rutscht ja auch in diese Momente großer Verzweiflung. Nämlich, das sind die Momente, wo er denkt, ich werde den Mörder nicht finden können. Nicht mal diesen kleinen Trost kann ich der Mutter, obwohl ich es ihr versprochen habe, bringen. In dem Augenblick hilft auch kein Gebet mehr. Das hat sowas fast schon von Golgatha, um mal wieder ein bisschen höher ins Regal zu greifen. Also das ist die schwärzeste aller Nächte. Da funktioniert seine Möglichkeit, an die Dinge überhaupt noch heranzugehen, nicht mehr, oder?
Sagen wir mal so, da er ja tatsächlich kein sehr gottesgläubiger und wahrscheinlich auch nicht so gottesfürchtiger Mensch ist, hat er trotzdem diese dunklen Momente, weil er an seinem Beruf zweifelt, weil er an seiner Fähigkeit zweifelt und an der Fähigkeit seiner Kollegen, die ganz nüchtern an der Aufklärung dieses Verbrechens arbeiten. Und das ist etwas, was ihn natürlich als Kriminalist, als ziemlich rationalen Menschen umtreibt, weil er sich nicht das erklären kann, dass man da keine Spur findet.
Das hat ja schon etwas ja auch von dem verzweifelt Suchenden. Er geht immer wieder an den Tatort und er findet nichts. Und er geht wieder an den Tatort und er findet nichts. Und er geht wieder an den Tatort. Und das hat was Beeindruckendes. Also er gibt nicht auf, obwohl er diese Momente der Verzweiflung doch tief in sich spürt. Sie lassen uns dabei auch in die Herzen einer Familie und ihres Umfelds blicken. Das sind auch spannende und sehr berührende Psychogramme, die Sie unter anderem in Ihrem Roman zeichnen. Natürlich alles unter extremen Bedingungen. Und doch hat das auch alles mit uns zu tun. Denn das Eis, auf dem wir im Leben herumschlittern, das ist sehr dünn, oder?
Das Eis in unserem Leben ist immer kurz vorm Brechen. Ja, und wir haben eigentlich Glück, wenn wir rüberkommen, wenn wir den Weg schaffen, ohne dass das Eis bricht. Aber ich will ja auch erzählen, was passiert, wenn das Eis bricht und welche Möglichkeiten gibt es, damit umzugehen. Also ist da jemand, der hilft, wieder an Land zu kommen, Boden unter den Füßen wiederzufinden? Dafür sind eigentlich meine Figuren da.
Da ist Jakob Frank, der Mensch, der es schafft, sich zumindest den Leuten zu nähern und vielleicht die Tür zum Kinderzimmer ein ganz kleines Spalt breit offen zu machen, dass da wieder Leben einkehrt. Ihr Buch heißt Die Ermordung des Glücks. Die Frage stellt sich natürlich auch, kann man Glück ermorden? Das Glück der Familie in dem Roman ist schon vorher reichlich angezählt, bevor die Katastrophe passiert, oder?
In dieser Familie gibt es Brüche. Schon länger zwischen den Eheleuten und natürlich der Sohn wächst heran, er ist 11 Jahre alt jetzt und es ist ganz normal. Also es ist jetzt nicht irgendwie eine Familie, die kurz vorm Explodieren ist, aber es gibt dunkle Geheimnisse in der Familie. Wie wahrscheinlich in so mancher anderen Familie auch, vielleicht nicht ganz so dunkel wie in meinem Buch, aber es gibt Geheimnisse, die nicht ans Licht kommen dürfen. Manchmal kommen die dann ans Licht durch einen völlig unerwartetes Ereignis, ein neues Ereignis. Und das ist ja auch in dem Roman der Fall. Die Familie war nicht heil vorher, bevor der Junge verschwunden ist, aber sie hätten es schon noch geschafft. Es gab das Glück noch. Und der Junge war halt vor allen Dingen auch das Glück der beiden jungen Eltern, vor allen Dingen der Mutter, die sich von so lange Zeit, die sich schon als junge Frau immer ein Kind gewünscht hat. Und das hat nicht geklappt. Sie hat immer die Vorstellung gehabt, das habe ich auch versucht zu beschreiben, dass wenn sie kein Kind bekommt, ist sie eigentlich nicht wirklich auf der Welt angekommen. Ganz hartes Umgehen mit sich selbst, solche Gedanken. Und dann passiert es aber und sie wird schwanger und der Junge kommt auf die Welt und das ist eigentlich ihr Glück.
Und das wird ihr genommen. Das ist wiederum auch so ein Hiob-Motiv, von dem Sie erzählen. Ganz am Ende bekommt Ihr Roman noch einmal eine ganz ungewöhnliche Wendung. Das letzte Kapitel, das spielt im Himmel, natürlich mit so ein bisschen Augenzwinkern dann auch zu lesen. Was hat es denn mit diesem letzten Kapitel im Himmel auf sich?
Ich hatte ganz früh, als ich anfing, den Roman zu schreiben, diese Vorstellung von den beiden Kindern im Himmel. Und ich dachte mir, ich schaue mal, wie es sich so entwickelt. Und ob das dann, wenn diese Szene kommt am Schluss, ob das völlig gaga wirkt oder ob ich es irgendwie vertreten kann. Irgendwann wusste ich aber, dass ich es auf jeden Fall schreiben werde. Und außer mein Lektor sagt, er geht auf den Kölner Dom und springt runter, wenn die Szene drin bleibt, dann würde ich sagen, gut, lassen wir sie raus. Für mich war es eigentlich total schlüssig und eigentlich ein schönes Ende. Also es ist tief traurig und also eigentlich maßlos traurig, aber dennoch hat es was Leichtes. Die Toten sind da und sie sprechen und sie sind nicht verloren.
In dieser Himmelsszene löst sich die Zeit auf und im Grunde wird der Roman auf zwei Seiten noch einmal erzählt. Der eine Junge sagt im Grunde, er möchte nicht das werden, was der geworden ist, der im Roman auch das ganze Drama mit ausgelöst hat. Das können wir jetzt alles nicht erzählen, damit würden wir auch viel zu viel verraten. Und dann kommt es zu einer kleinen Berührung. Der Kopf des einen Jungen und die Lippen des anderen berühren sich. Und das wiederum korrespondiert mit dem Ende des vorherigen Kapitels. Denn der Kommissar, der hört am Ende auf zu denken. Also die Vernunft wird da erstmal so ein bisschen beiseite geschoben. Das sind zwei Kapitelenden, die miteinander zu tun haben, oder?
Ja, absolut. Die beziehen sich aufeinander. Und diese Gesten sind auch vorher schon mal benannt und finden auch statt. Mit diesen Berührungen auch zwischen Bruder und Schwester im Laufe des Romans. Und letztendlich endet der Roman mit zwei Liebesszenen. Mit einem Blick auf die Möglichkeit der Liebe. Immer noch. Also sowohl bei dem Kommissar mit seiner Ex-Frau, mit der er immer noch eine tiefe Freundschaft hat, und zu der er auch geht, wenn er sich jemandem anvertrauen will. Die sind da zusammen und am Schluss sind dann diese beiden Kinder, das Mädchen und der Junge, da zusammen. Ich finde, es ist eigentlich ein helles Ende. Ganz in aller Dunkelheit ist es eigentlich eine ganz schöne Funzel am Ende.
Vielen Dank, Friedrich Arni. Die Ermordung des Glücks, so heißt sein neuer Roman. Ein Buch, das auch die großen Fragen des Lebens stellt, viel mehr als ein Krimi. Unbedingt lesen. Die Ermordung des Glücks ist im Surkamp Verlag erschienen. Das Buch hat 320 Seiten, kostet 20 €. Vielen Dank.